Guten Morgen miteinander. Es ist schön, ein paar neue und ältere Gesichter zu sehen, wieder mal da. Ja, eigentlich wäre Sommerzeit. Soll ich umstellen auf Schriftdeutsch? Ist jemand da, der kein Mundart versteht? Dann fahre ich weiter. Im Schweizerdeutsch. Also, eigentlich wäre Sommerzeit und die einen machen Ausflüge und reisen, andere gehen zelten. Ein Zelt hat viele Vorteile. Es ist leicht beweglich, schnell auf- und abgebaut, kann einfach transportiert werden und schützt vor Sonne, Regen und Wind. Und jeder von uns wahrscheinlich kennt das Gefühl vom Zelt, wie man im Zelt drin ist. Es ist gleich eine gewisse Geborgenheit und eine gewisse kuschelige Atmosphäre. Schafft einen privaten Raum und man ist trotzdem noch am Geschehen. Es ist wie ein Zuhause unterwegs. In der Bibel lesen wir viel von Zelten, von Zelten. Zum Beispiel im Psalm 27, Vers 2 steht: Der Schutz bei Gott sieg wie in einem Zelt. Oder man lesen davon, dass Gott in einem Zelt wohnen will. Ja, sogar von Jesus ist die Rede, dass er unter uns gezeltet hat. Wir kennen die Stelle aus dem Johannes-Evangelium am Anfang. Dort heisst es, er wohnte unter uns, in der Lutherübersetzung, aber eigentlich im Griechischen steht das Wort für Zelten. Das heisst, Jesus ist immer mitgegangen. Er hatte nicht einen festen Ort, sondern ist mit den Leuten mitgegangen. Der Paulus redet vom Leben, vom physischen Leben, aus einer Zeitwohnung auf Zeit. Im Vergleich zum Daheim, wo wir einst bei Gott haben. Dort wird es wirklich zwei verschiedene Ausdrücke gebraucht. Das Zelt, von dem heute gedreht sein soll, ist kein farbiges, kein modernes Hauszelt und kein Wurfzelt, auch kein Sarasani, wo die Jungs aufstellt, manchmal im Sommerlager, sondern ein Zelt aus Geissenhaar, aus einem Madenzelt. Gott hat Israel kurz vorher rausgeführt aus der Sklaverei. Und jetzt sind sie unterwegs zum verheißenen Land. Ungehaust, frei, unterwegs in Zelten, in provisorischen Wohnungen. Im Moment ist die Bibel von vorne bis hinten und da ist mir ein Ausdruck aufgefallen, das Zelt der Begegnung. Jetzt lassen wir auf den Text aus 2. Mose 33, Vers 7 bis 11.
Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht.
Danke vielmals. Es war interessant, dem hinauszugehen. Warum hat Josua das Zelt der Begegnung nicht verloren? Aber das wäre ein anderes Thema. Was hat es auf sich mit dem Zelt? Warum ist es wichtig? Die Zeit der Begegnung macht deutlich, Gott ist der nahbare Gott. Der, der eigentlich nicht fassbar ist, nicht spürbar, nicht verstehen und manchmal auch gewalttätig gehandelt hat, will ausdrücklich mit unter den Leuten sein. Unter denen, die er rausgeführt hat. Er hat Nähe zu den Leuten gesucht, obwohl er gesagt hat, die Welt könne ihn nicht fassen. Und sei so etwas, die Welt sei etwas wie ein Fussschemel für ihn. Wie soll denn ein Zelt ein Zuhause sein für Gott? Eigentlich unverständlich. Und doch sagt er, in dem Zelt sollen Menschen ihn treffen. Ihm können nach sein. Nach der langen Zeit in Ägypten hat das Volk sich neu müssen orientieren und formieren und auf eine neue Existenz vorbereiten. Gott hat eines Tages Mose zu sich gerufen und andere Führer mit ihm, um mit ihnen darüber zu reden. Und die Menschen sind auf sich gestellt gewesen. Sie sind lang gegangen, haben sie eigentlich vergessen, was sie versprochen haben. Sie wollen Gott dienen und haben Gott aus den Augen verloren. Sie haben sich eine eigene Gottheit geschaffen, eine starke Führung, ein Stierbild. Man redet vom goldenen Kalb. Und das hat eigentlich den Deckel gelüpft bei Gott. Er hat gesagt, das ist zu viel für mich. Ich will das Volk nicht weiterleiten. Sie sollen alleine weitergehen. Und Mose hat insistiert bei Gott und hat ihm gesagt, du, das kannst du nicht machen. Es ist schließlich dein Volk. Und schlussendlich hat sich Gott bitten und ist doch dann mitgegangen. Der Mose hat sich überlegt, wie kann ich denn den Leuten helfen, dass sie Gott nicht vergessen, dass sie Nähe wieder von Gott suchen. Auch wenn er nicht sichtbar und fassbar ist. Kurz entschlossen hat er ein Zelt gebaut. Ein einfaches Zelt. Und wieder konnte er hingehen, mit Gott seine Fragen besprechen, bei ihm sein. Einfach mit ihm zusammen sein. Interessanterweise hat er das Zelt nicht mit seinem Getümmel aufgestellt, sondern ganz besonders am Rand, wo es ruhiger ist. Wir haben gehört, die Israeliten sind rausgegangen, hinausgegangen. Also sie sind, haben sich vom Zeltplatz wegbewegt zu dem Zelt, wo sie haben können alleine sein. So ähnlich, wenn wir ein Plätzchen suchen am Bach oder am Waldrand, wo wir alleine sein können. Und wenn Menschen weitergezogen sind, ist auch das Zelt mitgegangen, mitgekommen. Abgebrochen und neu aufgebaut worden. Die hebräischen Ausdrücke für das Zelt zeigen, dass es ein transportables Gebilde ist. Ein Gebilde, ein Ort, wo man sich trifft, um sich zu begegnen, um zusammenzufinden. Und so war es auch zwischen Gott und Mose. Die haben sich dort getroffen. Haben sich besprochen, sind zusammen gewesen. Und so war es eigentlich eine gute Sache. Mit dem Zelt hatte man einen Ort, wo man Gott hat finden konnte und Gott hat treffen konnte. Man hört, die Wolke, die Gottes Gegenwart symbolisiert hat, ist runtergekommen, wenn der Mose ins Zelt gegangen ist. Und Menschen haben das gesehen und haben sich vor Ehrfurcht abgeknüllt. Jeder, der gerade war. Im Inneren hat sich ein Dialog entspannt zwischen Gott und Mose. Sie haben mit daran geredet, so lesen wir, redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Freund mit einem Freund redet. Über den Inhalt steht nichts, aber über Qualität steht etwas. Nämlich intim, vertraulich und persönlich haben sie miteinander geredet. Wir können uns natürlich ausmalen, was dort etwa hin und her gegangen ist. Gott hat seine Vorstellungen in Mose weitergegeben über die Zukunft. Der Mose konnte seinen Frust ablassen, vielleicht auch von Schönem erzählt, seine Fragen gestellt, Schwieriges mit Gott besprochen und auch mit Gott gerungen. Aber es wird so unmissverständlich, so selbstverständlich berichtet. Er redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wie man mit einem Freunde redet. Vertraut, intim und persönlich. Und das Zusammensein mit Gott muss scheinbar oft, manchmal so speziell gewesen, dass wenn der Mose aus dem Zelt gekommen ist, sein Gesicht glänzt hat. Wie wenn sich etwas von der Herrlichkeit Gottes auf Mose übertragen hat. Wir lesen das auch nach der Rückkehr vom Berg mit der Tafel. 2. Mose 34. Was der Mose erlebt hat, ist wie eine Parallele zu dem, was Jesus erlebt hat auf dem Berg der Verklärung. Dort wird auch berichtet, dass sein Kleid und sein Gesicht sich verändert hat. Weiss geworden ist das Kleid durch die intensive Begegnung mit dem Vater. Wenn wir die Bibel durchforschen, lesen wir von vielen Begegnungen, die Veränderungen zur Folge haben. Im Neuen Testament zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus, dass Menschen, die immer wieder Gott suchen, verändert werden. Sie werden mehr und mehr ausstrahlen, etwas ausstrahlen von dem, wo Gott ist. Wir werden verändert in sein Bild, steht dort. Möglicherweise merken es die Leute, die uns betrifft, gar nicht. Aber die Menschen um sich herum nehmen etwas vor. Sie kommen in den Einflussbereich von Gott. Sie kommen in eine gute Atmosphäre. Bei dem Zelt war es so, dass jeder Israelit und jede hat können mit Gott zusammen sein konnte, in das Zelt gehen und mit ihm reden. Eben vom Josua, vom Dieren von Mose wird gesagt, dass er im Zelt geblieben ist. Immer da sein, wo Gott ist. Dass er Menschen immer wollen. Wir haben es gehört in der Psalmlesung. Oder jetzt steht im Psalm 84, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr, Zebaot. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, immer. Wir loben dich immer. Wohl den Menschen, die sich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln oder nachleben. Die Zeit der Begegnung zeigt eine Bewegung, die bis heute geblieben ist. Gott schafft Möglichkeiten, dass Menschen ihm nachkommen können. Kapellen, Klöster, Kirchen sind Zeichen dafür. Das erste Zelt, das Mose aufgestellt hat, war aber nur provisorisch. In der langen Zeit, wo Mose mit Gott auf dem Berg war, hat Gott ihm eine fantastische Möglichkeit gezeigt, ein neues Zelt aufzustellen. Gott hat das Zelt beschrieben, wo er soll bauen, wo der Mose soll bauen. Ein Ort, wo sich jeder mit Gott treffen kann, ihm begegnen und mit ihm reden. Ausführlich und detailliert redet Gott davon, wie es aussehen soll, wie es gebaut werden soll. Manches Kapitel lesen wir im 2. Buch Mose, wie das soll passieren und was dort soll geschehen. Und interessanterweise wird auch im Neuen Testament darauf Bezug genommen. Es taucht da und dort auf. Es ist Zeit geworden, das Zelt zu bauen, wo Gott Mose gesagt hat. Wir lesen im 2. Mose 29, Vers 43 folgende: Es ist der Ort, an dem ich bei euch, meinem Volk, nahe bin. Und er wird heilig durch meine herrliche Gegenwart. Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, euch aus Ägypten geführt habe und bei euch zu wohnen. Ich bin der Herr, euer Gott. Auf der Weise gehen, haben die Leute zusammengelegt, was sie haben. Wolle, Leinen, Holz, Hüte, Erz, Silber und Gold und auch Getreide. Und daraus ist letztlich geworden, was der Luther später Stiftshütte genannt hat. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen können. Ein Ort, wo voller Symbolik war, die eigentlich nicht so fassbar sind. Aber sie zeigen, wie Gott den Menschen liebt und unbedingt mit ihm Gemeinschaft hat. Alle diese Symbole, die Sie hier lesen können, wären mehrere Predigten wert. Ein Ort, wo der Mensch Gott so nahe kommt, ein Ort von der Heilung, vom Gesundwerden, von der Begegnung, von der Liebe von Gott, wo er sich zeigt. Ein Ort von der Erinnerung, ein Ort von der Vergebung, ein Ort von der Fürbitte. So könnten wir manche auch neutestamentliche Parallelen dazu bringen. Und das Zelt ist im Unterschied zum anderen Zelt in die Mitte vom Lager aufgestellt worden. Und alle 12 Stämme haben sich um das Zelt herum gruppiert. Es war von überall her gut sichtbar gewesen, so wie eine Kirche im Dorf. Sie ist im Zentrum gestanden. Das heisst auch, Gott ist im Zentrum. Und jeder, der es sieht, ist eingeladen, zu Gott zu kommen. Das Zelt der Begegnung zeigt uns, oder die Schiffshütte zeigt uns, dass es sich darum geht, sich Gott zuzuwenden, für ihn Zeit zu nehmen, rausgelöst aus dem Alltäglichen, in den Raum, wo Gott selber schafft, um sich in den tieferen Schichten von unserem Menschsein zu verändern. Die Einladung heisst: Wer immer du auch bist, was immer du auch glaubst, wo du auch immer bist auf deiner Lebensreise, was dich beschäftigt und vielleicht auch blockt, du bist bei Gott willkommen. Die Dieter Bösser gesagt in ihrer Predigt: Auch Martas brauchen Maria-Moment. Später, wo das Volk dann sesshaft geworden ist, ist aus dem Zelt ein fester Tempel geworden. Aber seit Israel kein Tempel, kein Opfer mehr hat, ist eigentlich die Tora für sie ganz wichtig und der Begegnungsort. Die Zeit der Begegnung und der Tempel sind Ort gewesen, wo von denen Gott gesagt hat, es sei hier zu finden. Es sei wie eine Wohnung unter den Menschen. Da wollte Gott den Menschen begegnen. Und sie sollen ihm begegnen. Gott, der Unnahbare, wo unfassbar ist in ihrer Größe, der Ewige, der nicht an Zeit und Raum gebunden ist, macht sich nahbar. Sucht Nähe zu jedem. Er ist nicht einfach nur zugänglich, sondern er sucht aktiv den Kontakt mit den Menschen. Das Begegnen mit Gott nochmal eine andere Qualität wird haben. Das hat so der Jesaja in seiner Prophetie verheißen. Wir sehen den Text aus Jesaja 7, Vers 14. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel, Gott mit uns, nennen. Mit Jesus ist es geschehen. Gott kommt als Mensch zu den Menschen. Johannes 1, 14. Das Wort wurde Mensch und wohnte, zeltete unter uns. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur Gott, seinen einzigen Sohn, gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Jesus ist die persönlichste Einladung von Gott an uns Menschen. Mit Jesus hat er die Hand ausgestreckt und sagt, ich bin für dich. Ich bin ganz nah für dich, bei dir. Mich interessiert, wie es dir geht. Und ich will dir Gutes tun. Ich will auch mit dir reden, wie ein Freund mit dem Freund redet. Wenn wir uns Jesus näher ihm zuwenden, ist es wie es sagt, wie wir in die Zeit der Begegnung gehen. Seit bis seinem Tod der Vorhang vom Tempel, wo das Allerheiligste vom normalen Tempelbereich getrennt hat, ist deutlich geworden, dass es keine Grenze mehr gibt, Gott begegnen. Keine Hürde mehr, sondern einfach Zutritt. Der Hebräerbrief schreibt, sagt, lasst uns mit Freude hinzutreten zum Thron der Gnade. In Freimut. Wir sind eingeladen bei Gott. Es ist nicht ein Müssen, sondern wir dürfen. Gott wartet auf jeden von uns. Gott bewegt sich auf uns Menschen zu. Offenbarung Kapitel 3 heißt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gott ist aktiv. Er sucht und wartet. Im Nachsein mit dem austeilen, was sie bewegt, ist sie da für jeden Menschen möglich. Der Andreas hat gefragt am Anfang, was unternehmen, wenn wir mit Gott Kontakt aufnehmen. Einfach mit ihm reden. Wo wir gerade sind. Oder er zu uns. Jeder von uns braucht es regelmässig, dass er sich Zeit nimmt, konzentriert und intensiv länger mit Gott können zu reden. Wahrscheinlich sind sie heute Morgen da als Gottesdienstbesucher, weil sie etwas hören wollen von Gott, weil sie ihm begegnen wollen. Dann sind die Voraussetzungen nicht schlecht heute Morgen. Um Gott zu begegnen, braucht es Räume und Möglichkeiten. Ganz unterschiedlicher Art. Es können sein, die Atmosphäre von einem schönen Raum, die wohltuende Umgebung, wo Stille und Gebet und Bibelwort können gelesen und gehört werden. Vielleicht beim Schreiben und Reflektieren von dem, was ist. Und andere Menschen können daran beteiligt sein. Zum Beispiel im Lobpreis, im Singen, im Erzählen von Erfahrungen mit Gott im Alltag. Im Abendmahl. vielleicht immer eine erfahrene Person aussuchen und können mit ihm austauschen und dort eine Begegnung mit Gott haben. Vielleicht ein Ritual, Leitplanken finden. Der Tradition Stärke zutrauen, hat Christina Bruderek formuliert. Wichtig ist einfach, dass wir offen sind, bereit, uns Zeit zu nehmen und uns zu öffnen. Ruhe suchen. Wie schon gesagt, Kirche und Kapelle haben einen ähnlichen Zweck wie eine Zeit der Begegnung. Es sind Orte, wo man sich auf Gott ausrichten kann. Zu ihm her sich auftun. Manchmal braucht es ein Fantasie, um eine Zeit der Begegnung zu bauen. Von der Susanne Wesley wird geredet, das war die Mutter von John und von Charles Wesley. Sie hat sich Zeit genommen mit Gott und hat dann ihren Schurz, da haben wir noch Scheiben angehabt, den Schurz über den Kopf gezogen. Abgeknüllt und den Schurz über den Kopf gezogen. Und die Kinder haben gewusst, jetzt ist die Mutter nicht ansprechbar für uns, unsere Anliegen. Jetzt ist Gott dran. Jetzt redet sie mit Gott. Sie hat allerdings 10 Kinder gehabt, sicher, wo sie unterrichtet hat und einen grossen Haushalt geführt und Sonntagsschulklasse geleitet. Aber wenn sie den Schurz über den Kopf gezogen hat, haben alle gewusst, jetzt müssen wir schweigen. Jetzt sind sie in Kontakt mit Gott. Wo ist ihres, wo ist sein Zelt von der Begegnung? Wo bist du am liebsten mit Gott zusammen? Wo sind für dich ruhige, heilige, vertraute Orte? Vielleicht ist es Kapelle mit der Ruhe und Schlichtheit. Vielleicht ist es das Essen in der Wohnung mit dem Tisch, wo eine Kerze draufsteht. Wie regelmäßig pflegen sie intensivere Zeiten mit Gott. Zum Beispiel Retretten oder Exerzitien. Sonntag. Stille. Vielleicht oder Fasten. Wir kennen jemanden, der jedes Jahr eine Woche ins Kloster geht. Vielleicht ein Wochenende ins Kloster gehen. Oder eine Wanderung allein in der Natur. Es gibt manchmal so Stimmungen im Wald, die so wie speziell sind. Das Licht und das Moos und ein bisschen Nebel, der entflüchtet, ist ganz speziell. Wo uns zum Staunen über die Schöpfung auflöst. Wo ist dein Raum für Gott? Gott lässt dich heute ein, dich aufzurichten, dich zu stärken, ermutigen für die neue Situation, dich zu begleiten. Gott ist mit uns. Immanuel. Heute Morgen, als ich das Bücher aufgeschlagen habe, der erste Text, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das steht in unseren Ehringen. Das war für mich eine riesige Ermutigung, dass Gott mir heute Kraft gibt, zum Predigen, dass ich es mit Liebe weitergeben kann und mehr oder weniger klare Gedanken äußern kann. So ganz aktuell und persönlich. Wir lesen die Offenbarung. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen mehr geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und er, der auf dem Throne saß, sagte: Siehe, ich mache alles neu. Amen.